Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb hat sie einen Preis gewonnen mit einem Text, den es jetzt als Buch gibt. Und umfangreich ist er geworden, der erste Roman von Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock, eine jüdische Coming-of-Age-Geschichte, die es in sich hat. Und wir lassen uns davon erzählen, Dana Vohwinkel ist unser Gast in dieser Lesart heute. Willkommen. Den ersten Förderpreis hat sie bekommen, da war sie gerade mal 15, die Berlinerin Dana Vohwinkel. Und so ging es gerade weiter bis zum Bachmann-Wettbewerb, da war sie 25 und gewann unseren Deutschlandfunkpreis mit einem Auszug aus ihrem ersten Roman, der jetzt genau heute erscheint. Die Geschichte einer jüdischen Familie zwischen Chicago, Berlin und Tel Aviv und Jerusalem, Gewässer im Ziplock heißt er. Und Dana Vohwinkel ist jetzt im Studio bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung.
So viel Jüdisches über Religion, den Alltag liest man bei Ihnen, lernt man in Ihrem Roman. Viele Begriffe kannte ich. Einen musste ich im Glossar nachschlagen. Was, Frau Vohwinkel, ist ein Treferteller?
Also, es gibt die Kaschrut, das sind die Speisegesetze im Judentum, und etwas ist entweder koscher, das kennen, glaube ich, die meisten Deutschen. Wenn etwas nicht koscher ist, dann ist es Träf. Das heißt, ein Träferteller ist ein Teller mit nicht koscherem Essen darauf.
Und diesen Teller, den verputzten Margarita, das ist die Hauptperson, 15 Jahre alt, sie lebt in Berlin mit ihrem Vater Avi, der hat eine verwickelt israelisch-deutsche Herkunft. Seine amerikanische Ehefrau Marsha hat die Familie früh verlassen. In Chicago leben deren Eltern und dort begegnen wir Margarita zu Beginn beim alljährlichen Sommerbesuch bei Oma und Opa. Ja, und Margarita, die hat ab Seite 1 den Kanal irgendwie gestrichen voll. Hier geht eigentlich alles auf die Ketten mit dieser Familie, mit der Situation, dem Jüdischsein. Was ist denn mit ihr, Frau Vohwinkel? Ist das so typischer Teenager-Weltschmerz oder doch was Besonderes?
Es ist lustig, dass Sie das fragen, weil ich da vorgestern bei der Buchpremiere auch drüber nachgedacht habe mit der Moderatorin. Und ich habe ziemlich vehement gesagt, die ist einfach 15 und die hätte den Kanal auch gestrichen voll, wenn ihre Eltern irgendwie Hand in Hand die Côte d'Azur runterschlendern würden und irgendwie, ich weiß es nicht, sie jeden Morgen in ein Butterbrot an ihrem deutschen Küchentisch geschmiert bekäme. Und jetzt denke ich aber doch wieder darüber nach, ob es nicht die Situation ist. Sie hat natürlich furchtbares Heimweh, ich glaube, da hat sie keine Lust mehr drauf, sie will nach Hause und vielleicht will sie einfach lieber zu Hause den Kanal gestrichen voll haben, ja, wo wenigstens ihre beste Freundin sitzt.
Ich meine, das Verhältnis zu ihrem Vater ist eins der wichtigsten für Margarita. Als Sie, Frau Vohwinkel, vor 2 Jahren in Klagenfurt gelesen haben, da gab es vom Roman erst 20 Seiten. Ja. Und Sie haben erzählt, dass Sie zuerst den Vater als Figur hatten, den Avi. Er ist Kantor in der jüdischen Gemeinde in Berlin. Was hatten Sie anfangs vor oder mit ihm im Sinn?
Also eigentlich war das am Anfang nur so ein Gedankenexperiment. Ich wollte mich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig bewerben und zwar für den Masterstudiengang, und dafür braucht man ein Romanprojekt. Und ich war mal wieder freitagsabends in der Synagoge und habe dem Kantor da beim Singen zugehört. Also eigentlich bin ich ins Konzert gegangen, weil oft Gebete in Synagogen einfach kleine Konzerte sind und wunderschöne gemeinsame Momente, und habe angefangen, darüber nachzudenken, warum das so ist, dass in vielen dieser Synagogen, in denen ich schon war, Kantoren eigentlich so total enigmatische, schillernde Figuren sind. Und ich glaube, ich habe da gar nicht mit so einem Plan drüber nachgedacht, aber solche Figuren haben ja ein großes literarisches Potenzial, weil sie haben eine Aufgabe, also es gibt etwas, an dem man sich langhangeln kann, aber sie sind eigentlich weiße Leinwände. Also ich konnte dann einerseits mich so orientieren an diesem Gebet, an diesem Ritus, an diesem, was seit Jahrhunderten gleich ist, und dann aber mein eigenes dann noch dazufügen. Und dadurch hat mir das total geholfen, schon mal so wenigstens einen Beruf zu haben für eine Figur. Also dass es etwas gibt, was diese Figur auszeichnet.
Zu Avi kam aber dann Margarita und dann auch Marsha, die Mutter. Die kommt dann Center Stage, könnte man sagen, als nämlich beschlossen wird, dass Margarita Marsha besuchen soll, ihre Mutter in Israel, wo Marsha nämlich gerade als Wissenschaftlerin forscht. Und von Chicago wird sie also ins Flugzeug gesetzt, die Margarita ab nach Tel Aviv. Und Margarita hat natürlich überhaupt keinen Bock auf diese Reise und die Mutter zu. Und dann geht auch gleich alles schief. Am Flughafen wartet sie vergebens, die Mutter die verpeilte Mutter hat es irgendwie nicht mit dem Ankunftsdatum hinbekommen. Na super, denkt Margarita, textet ihrem Helikoptervater in Berlin, der natürlich ausflippt. Sie selbst, Frau Vohwinkel, teilen ja einige biografische Züge mit dieser Familie auch. Ich habe mir vorgestellt, ging es bei Ihnen auch so turbulent zu?
Ja, definitiv. Ich bin eigentlich sehr vorsichtig damit, über die autobiografischen Aspekte im Text zu sprechen, weil es viele davon gar nicht gibt. Also die ganzen Eckpunkte stimmen nicht. Einiges ist verfremdet, aber also ich habe gar keine israelische Familie zum Beispiel. Ich habe nur amerikanische Familie und nur väterlicherseits. Also es ist schon alles ein bisschen verdreht.
Aber die Action?
Aber die Action des Chaos, definitiv. Die also, kenne ich sehr gut.
Erstmal ist Margarita also allein in Tel Aviv. Und man muss ja sagen, Herr, also für 15 Jahre ist sie verflucht erwachsen. Ne? So eine echte Berliner Göre, die pfeift auf das von Papa flugs gebuchte Hotelzimmer und sucht lieber den jungen Typen auf, den sie im Flugzeug kennengelernt hat. Wir dürfen ab jetzt, glaube ich, nicht mehr viel verraten. Jedenfalls ist sie äußerlich ultra cool, innerlich doch aber sehr zerrissen in einem Mischmasch der Gefühle. Lassen wir mal ihre Sexualität, die auch recht entschieden ist, beiseite an dieser Stelle, Frau Vohwinkel. Aber wie steht sie denn eigentlich selbst zu diesem jüdischen Milieu, in dem sie aufwächst, zum Jüdischsein?
Ich glaube, sie hat das große Glück, dass es ihr dort ein bisschen egal sein darf, was es natürlich nicht ist. Und das wird ja auch im Laufe des Romans klar, dass viele Dinge, von denen, die man für selbstverständlich nimmt, es nicht sind. Ich glaube, auch da wieder, natürlich ist es kulturelle Zerrissenheit, ist es eine Zerrissenheit zwischen den Orten, die sie kennt, den Sprachen, die sie kennt. Aber sie ist 15, sie ist zerrissen. Es ist ihr Job, sich zu ärgern und zu schämen und nicht zu wissen, wo sie hingehört. Und ja.
Ist sie denn gläubig?
Ich glaube, sie glaubt an viele Dinge, aber nicht an Gott. aber vielleicht ist Margarita der perfekte Beweis dafür, dass man nicht besonders gläubig sein muss, um trotzdem sehr, sehr jüdisch sein zu können.
Man, die Religion und ihre Riten und Regeln prägen vor allem das Leben des Vaters, ne, schon von Berufswegen. Innerlich ist es aber auch bei ihm so irgendwie ein Durcheinander, wie eigentlich bei allen Figuren im Roman. Sie haben, Frau Vohwinkel, mal gesagt, es ginge Ihnen auch darum, so unsere Stereotypenvorstellungen von Orthodoxie aufzubrechen. War das auch ein Impuls für diesen Roman?
Nicht für diesen Roman, aber den wollte ich vorher schon schreiben, aber es war ein Impuls, den ich in Klagenfurt dann hatte. Und ich glaube, was mir diese Jury-Diskussion nochmal gezeigt hat, wirklich auch in Vorbereitung auf das Schreiben dieses Romans, war, dass nichts davon, was Avi tut, extrem ist. Es ist nur in dem Kontext, in dem er es tut, extrem. Weil sonst, also das Argument in dieser Jury-Diskussion war ja quasi, der muss orthodox sein, denn er ist religiös, denn er hält sich an die jüdischen Speisegesetze, er hält einigermaßen gut Schabbat. Und dann müsste man aber im Umkehrschluss auch sagen, wir leben in einem christlich-fundamentalistischen Staat, weil sonntags hier die Geschäfte zu sind. Und ich glaube, das wollte ich ein bisschen brechen. Und das war dann doch sehr, ja, das ist natürlich eine politische Frage, die sich beim Schreiben schon viel gestellt hat.
Ich meine, ja. Sie beziehen sich jetzt auf diese Diskussion, da gab es ja auch so Vorwürfe von einem Juror, ja, der Text, der hängt sich so an so eine Mode an, so wie so genau. also Netflix-Serie, wie unorthodox oder so in der Richtung. Hat diese Debatte damals, da haben Sie ja auch entschieden reagiert und sagt, was denn das, was soll denn dieser Quatsch, Sie dann beim weiteren Schreiben doch beeinflusst?
Ich glaube, fürs Schreiben nicht, aber für die Fragen, die ich mir beim Schreiben gestellt habe, schon. Also ich fand die Debatte selbst sehr exemplarisch dafür, warum es vielleicht auch ein trotziges Schreiben braucht. Und eigentlich, glaube ich, flüchte ich mich sehr gerne in irgendwie Ambivalenzen und es ist kompliziert und es ist uneindeutig. Aber ich glaube, man kann auch versuchen, kein Manifest oder politisches Programm zu schreiben und trotzdem bestimmten Dingen irgendwie ein bisschen trotzig entgegenzustehen. Und das war, glaube ich, das hat mich beim Schreiben sehr beschäftigt.
Natürlich gibt es in der Familie, wie jetzt im Roman eben auch, den permanenten Diskurs. Juden in Deutschland, Deutschland und Israel, die Shoah-Vergangenheit. Auch damit ist Margarita beständig konfrontiert. Und finde ich, es ist eine sehr geschickt von Ihnen, gerade Margarita, also da so ins Zentrum zu stellen, auch mit all diesen Fragen, die sie jetzt mit 15 auch ja irgendwie reflektieren muss, aber auch einfach oft keine Lust dazu hat. Wie geht sie denn damit um?
Sie flüchtet sich auch in Dinge, so wie ihr Vater, der sich ja ins Gebet flüchtet. Sie flüchtet sich in ihr Handy, in Bücher, in irgendwie in soziale Beziehungen, also ihre beste Freundin, aber auch dieser Junge, der uns im Text begegnet wird, oder dieser junge Mann vielleicht eher. Und sie kriegt schlechte Laune. Sie ist einfach scheiße drauf. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man jetzt hier suchen darf. Aber,
auf jeden Fall.
Genau. Ja, sie findet es einfach richtig doof. Und da liegt ja auch ein Potenzial drin. Das heißt ja, dass man was ändern will.
Mhm. Ich meine, unser Deutschlandfunk-Büchermarkt-Kollege Jan Drees hat ihren Roman als neue Phase der Shoah-Erinnerungskultur bezeichnet.
Große Ehre.
Das ist ein bisschen pathetisch, aber schöner wird es, wenn er sagt, ein Roman zwischen Flying and Leaving Home. Das finde ich total cool. Also sozusagen zwischen nach Hause fliegen und nach Hause verlassen. Das ist eigentlich doch schön getroffen für Margarita, oder?
Ja, vielleicht hat sie auch nicht nur ein Zuhause. Und vielleicht hat sie trotzdem dadurch oder vielleicht hat sie gerade deswegen überall, wo sie ist, Heimweh. Und Zuhause ist ja was anderes als Heimat. Also dieser Heimatbegriff, das haben wir ja jetzt rauf und runter, das braucht sie nicht, das will sie nicht, hat sie nicht. Aber sie hat Zuhauses und ich glaube, dass sie sich selbst ein Zuhause sein kann. Also ich glaube, dass sie, für mich lernt sie in diesem Roman auch, dass sie eigentlich irgendwie vielleicht auch ein Schneckenhaus mit sich rumträgt und dass da auch ein großes Potenzial drin liegt und ein großes Glück.
Wenn ihr Roman spielt, auch genau in der Gegenwart, in der Sie ihn geschrieben haben, also Ereignisse wie die Pandemie oder der Ukraine-Krieg, haben Sie auch aufgenommen? Wie hat das Ihr Schreiben des Romans beeinflusst, so direkt entlang der alltäglichen und auch politischen Realität?
Also tatsächlich ist der Krieg ausgebrochen, als ich gerade so in der Hälfte war. Und natürlich war nach 3 Tagen klar, okay, das muss irgendwie Eingang finden, zumal Margarita doch irgendwie eine irgendwie mit der Ukraine verwobene Familiengeschichte hat, die auch da schon thematisiert worden war. Und dann war es eigentlich ziemlich klar, dass es nicht anders geht. Die große Schwierigkeit war, dass der Roman im Sommer 2023 spielt. Nun erscheint er im Sommer 2023 und so ein ganz bisschen musste ich in die Zukunft gucken. Und man wusste natürlich nie, was noch passiert. Ich bin, was die Demonstrationen in Israel angeht zum Beispiel, war ich mir relativ sicher, dass es die einfach immer geben wird. Und deswegen war es ein leichtes, Margarita dahin zu schicken. Und jetzt ist es aber, stellt man sich, glaube ich, jetzt andere Demonstrationen vor, als ich sie mir vorgestellt habe, als ich geschrieben habe.
Und noch einen Satz müssen Sie uns schenken, Frau Vohwinkel, wenigstens zum Titel. Gewässer im Ziplock. Ich muss ja gestehen, als ich ihn das erste Mal hörte und dann las, dachte ich erst, es sei wie auch ein jüdischer, hebräisch-religiöser Begriff, um mich dann selbst auszulachen. Natürlich, Zip und Lock, das ist der Plastikbeutel mit diesem Reißverschluss. Oh Mann, was hat es eigentlich damit auf sich?
Margarita fliegt viel. Und wer viel fliegt, kennt diese Blocktütchen nur zu gut.
Und dann hat man reintun
genau müssen, ne? Und stopft es da rein und dann geht es kaputt und man braucht ein neues und die sind alle genervt. Und sie glaubt, ganz am Anfang hat ihre Großmutter ihr Proviant für ihre Reise nach Israel mitgegeben, das sie aus diesen Ziplock-Tütchen holt. Und währenddessen betet ihr Vater Avi in Berlin den 93. Psalm, in dem es um die tosenden Gewässer geht. Und ich fand es so ein schönes Bild, diese Gewässer ist ja nicht etwas, was man irgendwo reintun kann. Gewässer sind ja quasi ein Mengenwort und irgendwie diese Gewässer, das Blut, der Schweiß, die Tränen, der Psalm in diesen Tütchen.
Das ist auf jeden Fall ein echt starkes Bild. Dankeschön,
danke.
Frau Vohwinkel, für Ihren Besuch.
Dank
alles Liebe Ihnen. Und Gewässer im Ziplock, der Roman von Dana Vohwinkel, ist im Suhrkamp Verlag erschienen, hat 363 Seiten und kostet 22 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt einen Ausflug nach Tokio machen. Zum Waseda International House of Literature, das im letzten Jahr eröffnet wurde und schon jetzt nur noch die Murakami-Bibliothek heißt. Denn er, der japanische Weltstar, hat sie selbst gestaltet, zusammen mit dem Star-Architekten Kengo Kuma, als Museum über sich selbst und sein inzwischen ja riesiges Werk. Auf 4 Stockwerken kann man in die Welt von Haruki Murakami eintauchen und für uns hat das Michaela Fieser getan.
Während draußen der Tokioter Sommerregen vom Himmel fällt, werden im Waseda House of International Literature die 850 alten Jazzplatten des japanischen Bestseller-Autoren Haruki Murakami aufgelegt. Die Stereoanlage liefert den perfekten Sound, angenehme Lichtquellen und einladende Sofas im dänischen Mid-Century-Design das Ambiente. Haruki Murakami wollte nie Salaryman werden. So nennt man in Japan einen Angestellten in einer Firma. Mitte der 70er Jahre, noch während seiner Studienzeit, eröffnete er zusammen mit seiner Frau Yoko das Jazzcafé Peter Cat, sammelte Musik und unterhielt sich bis tief in die Nacht mit seinen Gästen. Heute gilt er als Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Über 50 Bücher hat er bisher geschrieben und fast genauso viele aus dem Englischen übersetzt. Viel hat sich in all den Jahren angesammelt. Die Platten, Recherchedokumente, internationale Übersetzungen. Für jede Auflage wieder ein Buch per Post, zugesandt aus Georgien, Sri Lanka, Israel. Zu viel Material, als dass der Schriftsteller es zu Hause in seinem Büro aufbewahren könnte. 2016 lernt Murakami im dänischen Odense den japanischen Star-Architekten Kengo Kuma kennen. Es entsteht eine Freundschaft und die Idee für ein Murakami-Archiv. Die renommierte Waseda-Universität im Zentrum Tokios stellt gerne eines ihrer Gebäude für ihren ehemaligen Prestige-Absolventen bereit.
Murakami studierte zwar an der Waseda-Universität, aber erschien nicht allzu oft zum Unterricht. Seine Abschlussarbeit schrieb er über amerikanische Roadmovies. Und das Gebäude neben der Bibliothek ist das ehemalige Filmtheater. Das besuchte er damals dann doch ab und zu.
Herr Masaki Nishio ist für die internationalen Kontakte verantwortlich und führt durch die 4 Stockwerke. Kengo Kuma hat das einst triste Gebäude aus den 50er Jahren mit wenigen Mitteln umfunktioniert und aufgepeppt.
Der Eingang ist so konzipiert, als ob man unsere Welt verlasse, um eine andere zu betreten.
Statt einer Tür gelangt man durch einen Vorhang in den ersten Raum. Gefertigt aus Amaike Super Organza, dem feinsten Textil der Welt, gleitet dieser wie ein Windhauch zur Seite und erinnert an die dünnen Wände zwischen den Welten in Murakamis Romanen. Murakami hat einen Text dazu geschrieben, der auf einer Plakette an der Wand hängt.
Wie atmen. Lernen ist wirklich nichts anderes als atmen. Ob du in einem Schulzimmer sitzt oder nicht, ständig nimmst du die Welt um dich herum auf. Ich hoffe, dass diese Bibliothek zu einem Ort des leichten Atmens, des Aufatmens für dich wird. Ein Ort, an dem du Grenzen aller Art überwinden kannst, die von akademischen Einrichtungen oder die von Nationen.
Das Zentrum ist das Treppenhaus. Besucherinnen setzen sich auf die Stufen und stöbern durch W.G. Sebald, Ursula K. Le Guin oder Wladimir Nabokov. Ausgewählte Literaturkritikerinnen und Autoren haben hier Bücher ausgestellt, die sie mit Murakami verbinden. Im zweiten Stock dann das eigentliche Heiligtum der Bibliothek. Eine Rekonstruktion von Murakamis Schreibzimmer. Wieder klassisches dänisches Design. Kleine, am Meer gesammelte Steine auf einem Sideboard.
Murakami ist ein etwas seltsamer Autor. Er arbeitet sehr viel. Während andere Autoren nachts lange aufbleiben und viel Sake trinken, rennt er lieber frühmorgens. Und dann schreibt er. Wenn man sein Lebenswerk betrachtet, hat er nach jedem Buch, das er schrieb, eines übersetzt. Und immer so weiter.
Im dritten Stock befindet sich ein Aufnahmestudio für die Murakami-Radioshow. In kokonartigen Sitzen kuscheln sich Studierende ein. Einige scheinen bereits zu schlafen. Vielleicht träumen sie vom Schafsmann aus Murakamis Roman Wilde Schafsjagd, der an eine der Wände gemalt ist. Wer lieber wach sein will, geht runter in den Keller. Dort sorgen Kaffee und frisch glasierte Donuts für angeregte Überlegungen. Als die Bibliothek vor knapp einem Jahr eröffnet wurde, kamen vor allem Fans im selben Alter wie Murakami. Sie pilgerten hierher wie zu einem Wallfahrtsort. Heute sind es hauptsächlich Studierende, die sich hier einnisten. Herr Nishio hat nichts dagegen, dass Besucher einfach Zeit totschlagen, der Musik lauschen, in einem der Concours versinken. In Zukunft soll es auch wieder öfter Lesungen geben, gerne mit Murakami selbst.
Ein richtig schön lebendiges Museum, schon zu Lebzeiten, die Murakami-Bibliothek in Tokio.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit Literatur aus Österreich von einer inzwischen auch bei uns richtig prominenten Autorin. Ein Erfolg nach dem anderen hat Monika Helfer hingelegt mit autofiktionalen Stoffen über ihre Familie. Viele Auszeichnungen hat sie dafür bekommen. Mehrfach war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und jetzt und auch wieder genau heute erscheint ihr neuer Roman Die Jungfrauen. Im Studio ist unsere Kritikerin Maike Vessmann. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Monika Helfers Bücher haben ja meist schlanke Titel. Die Bagage hieß ein Roman. Dann vor 2 Jahren Fati, das war der Riesenerfolg für Sie. Dann kam Löwenherz, jetzt also Die Jungfrau. Wer ist denn das?
Die Jungfrau ist Gloria, so heißt sie. Also ein toller Name hat die auch noch, die Jungfrau. Und ist die Jugendfreundin der Ich-Erzählerin. Die Ich-Erzählerin erhält pünktlich zum 70. Geburtstag einen Brief. Und diese Jugendfreundin zitiert sie sozusagen zu sich und sagt, sie liege im Sterben. Sie wolle sie jetzt noch mal sehen. Geschrieben ist der Brief von der Nichte, also sie erkennt gleich, die hat ihn nicht selbst geschrieben.
Und ist sie wirklich eine Jungfrau?
Naja, also sie macht sich auf den Weg, die Erzählerin, zieht sich schick an, tolles Kleid, Stiefel, Mantel, brezelt sich ein bisschen auf und man merkt gleich, dass die zwei Frauen schon irgendwie in Konkurrenz stehen. Und diese Freundin hat so einen alten Kimono an, ihre Mutter, die hatte früher auch immer diesen Kimono an. Und sie sagt dann plötzlich, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Und ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und als Leser sagt man natürlich, naja, irgendwie seltsam, das jetzt als großes Geheimnis.
Und was für eine Frauenfreundin-Geschichte entspinnt denn dann die Monika Helfer, die sich ja wahrscheinlich wieder doch ganz persönlich mit hineinnimmt?
In der Tat, es ist wieder eine autofiktionale Geschichte. Und diese Gloria, ich glaube, das ist einfach nur der Aufhänger mit der Jungfräulichkeit. Es taucht immer wieder auf, aber es ist eben eigentlich wie eine Novelle, dass es ein unerhörtes Ereignis gibt und daraus wird dann diese Frauengeschichte entwickelt. Und diese Gloria lebte mit der Mutter allein, allerdings in einem großen, tollen Haus. Der Vater war abwesend. Die zwei haben so die wichtigste Zeit zwischen 13 und 18 miteinander verbracht, waren sehr enge Freundinnen. Und Monika Helfer erzählt dann sehr raffiniert diese Freundin-Geschichte so in einzelnen, nicht chronologisch erzählten Episoden. Die Gloria ging dann ans Max-Reinhardt-Seminar, wurde Schauspielerin bzw. hat eine Zeit lang eine Ausbildung gemacht, hat sich prompt in ihren Professor verliebt, ist offenbar auch mit ihm zusammengezogen, der hatte 4 Kinder. Ja. Trotz dieses Bekenntnisses, sie sei Jungfrau, hat sie mit dem zusammengelebt. Und es gibt so eine Episode, wo die gemeinsam nach Amerika ausbüchsen wollen. Die Gloria klaut ihrer Mutter Bargeld, dann fahren sie zusammen nach Zürich und dann wollen sie nach Amerika fliegen, aber das klappt natürlich nicht. Und dann gehen sie zurück in das Haus und das ist sozusagen, eigentlich ist es der Kern der Erzählung, diese Amerika-Reise und diese Hausgeschichte.
Also entsteht da doch ja so eine eigene interessante Geschichte dieser Gloria. Also jetzt nicht für das Buch, ist nicht nur eine weitere Facette von Monika Helfers großem Familienbiografie-Projekt.
Ja. Also so ist es. Eigentlich ist dieses Haus sozusagen die Relaisstation, in dem sie ihre eigene Schriftstellerexistenz in Gang bringt und das erzählt an dieser Freundin. Denn nach dieser Amerikareise, die nicht klappte, sind die beiden ausgebüxt und sie haben sich heimlich in das Haus geschlichen, in so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und haben da eigentlich mehr Spaß miteinander gehabt als bei dieser Amerikareise. Und das ist auch eigentlich in diesem ganzen Buch diese Kunstfertigkeit von Monika Helfer, die man aus den anderen Büchern ja auch kennt, dass sie ganz dicht erzählt, ja, und ganz unglaublich viel Stoff da reinmacht. Also das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen, auch wenn man die Geschichte von ihr selbst kennt. Sie ist eben im Südtiroler Viertel aufgewachsen, in einer 3-Zimmer-Wohnung, in der sie zu siebt gewohnt haben. Also war dieses Haus für sie so ein Zauberhaus, wie es mal heißt. Ein Ort, an dem man allein sein kann und eben nicht in einer überfüllten Wohnung.
Alle rühmen Monika Helfers Stil. Für alle, die ihn nicht kennen, Maike Fessmann, wie würden Sie ihn charakterisieren, diesen spezifischen Erzählton, diesen Klang?
Also hier ist es tatsächlich eine Mischung aus Poesie und Gewalt. Es gibt eine ganz wichtige Rahmenerzählung. Da sitzen die zwei Mädchen mit weißen Kniestrümpfen auf der Steinbank vor dem Haus, haben die gleichen Schleifen im Haar, schauen in die Welt und vor ihnen ist ein Hahn und der Bauer erschießt diesen Hahn vor ihren Augen. Und diese Rahmenerzählung wird zum Schluss noch aufgenommen und sie fragen sich, was wäre passiert, wenn wir erschossen wären. Wenn wir erschossen worden wären und überlegen sich auch, warum hat der Bauer das gemacht? Und heißt dann ja, er dachte vielleicht, wir zwei sind eine Erscheinung. Und damit wird das Ganze ins Märchenhafte gezogen. Und der Bauer könnte allerdings auch der verschollene Vater der Gloria sein.
Die knappen Titel von Monika Helfer, die habe ich schon erwähnt, das sind auch vergleichsweise schmale Bücher, jetzt keine Wälzer, immer so bis zu 200 Seiten. Die Jungfrau hat auch gerade mal 150. Mehr braucht Monika Helfer anscheinend gar nicht so, um ihre Kunst zu entfalten, oder?
Ja, das ist tatsächlich, ist wirklich ein Zauberkunststück, wie sie es macht. Am Anfang denkt man, das ist eine kleine Geschichte und dann kommt eine Geschichte nach dem anderen aus diesem kleinen Schächtelchen und man steht davor und denkt, wie schafft sie dieses Raumwunder? Das ist wirklich großartig.
Dankeschön, Maike Fessmann über Die Jungfrau. Den neuen Roman von Monika Helfer, jetzt im Hansa Verlag erschienen, ab heute im Handel mit 152 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Die Dinge des Lebens. Achtens, Arbeit.
Und noch immer bei uns zu Gast ist Herr Wieland.
Absolut.
Herr Wieland arbeitet als Gegenwart.
Das stimmt so.
Gegenwarte werden ja heute nicht gerade händeringend gesucht, oder?
Leider.
Wie kommt es, dass Sie sich trotzdem für diesen Beruf entschieden haben?
Als ich damals angefangen hatte, war der Bedarf an Gegenwarten sogar noch geringer als heute. Aber dann dachte ich mir, irgendeiner muss es ja machen.
Stimmt.
Die Auswirkungen der Gegenwartsverweigerung waren damals ja atemberaubend.
Schwer, sich das heute vorzustellen.
Da war doch so gut wie nie jemand anwesend.
Das ist heute allerdings auch nicht viel besser geworden.
Richtig, das Netz ist zwar nicht mehr so oft überlastet, aber dafür jeder einzelne von uns.
Die Haare waren von Blut verfilzt. Ihre Augen standen offen.
Hallo?
Eine neue und schreckliche Variante.
Ist da niemand?
Oh, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Ich bin gerade so vertieft.
Oh, Sie lesen bei der Arbeit. Eine lesende Imbissfrau. Das ist beneidenswert. In meinem Beruf kann ich mir das gar nicht leisten. Bei einer Imbissverkäuferin ist das natürlich was völlig anderes.
Ist das Ihre ehrliche Meinung?
Aber ja doch.
Mein Mann sagt nämlich immer, die Leute mögen das nicht. Eine lesende Imbissfrau, das verschreckt. Eine Imbissfrau muss immer eine Imbissfrau sein, selbst wenn sie nur so dasteht und atmet. Der Kunde sagt, er braucht das Gefühl, dass du da bist für ihn, auch wenn der Kunde selbst noch nicht da ist.
Das halte ich für übertrieben.
Straßenkritik.
Ich bin Sabine Levy, ich mache gerade Urlaub in Rom und wollte deswegen ein Buch haben, das irgendwie was mit Italien zu tun hat. Und habe dann von Francesca Melandri schon gelesen, Alle außer mir, großartiges Buch, und lese jetzt gerade Eva schläft. Es ist ein Buch, in dem es in einer Reise, in einem Zug immer um einzelne Stationen im Leben geht und es spielt halt in Italien und spielt halt von Südtirol ausgehend bis wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, an äußersten Zipfel Kalabriens. Wir sind auch mit dem Zug gefahren, also wir kommen aus Frankfurt und sind mit dem Zug nach Rom gefahren und ich kann mich da jetzt total gut reinversetzen, weil die Frau da liegt gerade im Liegewagen und es irgendwie ist gut.
In der ewigen Stadt in Rom haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen aufgespürt und Sabine Levy empfiehlt eine ortsentsprechende italienische Autorin Francesca Melandri und ihren Roman Eva schläft. Bei Wangbach ist die deutsche Ausgabe erschienen, hat 448 Seiten und kostet 156 Euro, steht hier gerade, Quatsch, kostet 16 Euro natürlich. Übersetzt hat das Buch Bruno Gensler. Ein Buch erregt seit Ende letzter Woche die Gemüter, Oh Boy, Männlichkeiten. Heute heißt es, eine Anthologie mit 18 Beiträgen über heutige Männlichkeit, erschienen im Juli im Kanon Verlag. Jetzt ist die Auslieferung gestoppt, Buchhandlungen haben den Band aus dem Sortiment genommen, erste Lesungen sind abgesagt. Der Grund ist, ein Text, den einer der Mitherausgeber, Valentin Moritz, verfasst hat, über seine eigene toxische Männlichkeit. Eine literarisch verfremdete Erzählung darüber, wie er selbst in einem Club eine Frau sexuell bedrängt hat. Diese Frau hat sich nun anonym zu Wort gemeldet auf Social Media und gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und hat gegen die Veröffentlichung protestiert. Wir haben am Wochenende in unserer Sendung Fazit schon berichtet. Jetzt ist aus der Lesart-Redaktion Stefanie von Oppen im Studio. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Was wirft denn diese Frau, Stefanie, dem Autor, dem Verlag vor?
Vielleicht muss ich erstmal eine kleine Korrektur voranschicken. Du hast gerade eben gesagt, das sei in einem Club passiert. Und ich habe gerade nochmal recherchiert und nochmal genau nachgelesen. Tatsächlich steht diese Szene da gar nicht drin. Das wird aber überall berichtet. Also es ist sehr verfremdet, wie das in diesem Text dargestellt wird. Aber dazu komme ich dann gleich. Also die Frau wirft dem Verlag vor, den Text von Valentin Moritz veröffentlicht zu haben, obwohl sie explizit zum Ausdruck gebracht hat, dass sie das nicht möchte. Und sie hat das lange vor Veröffentlichung des Buches getan und hat auch immer wieder darauf bestanden. Und dennoch haben die Herausgeber ihre Bitte ignoriert und fanden ganz offensichtlich die Idee, einen solchen Text in der Anthologie zu haben, so wichtig, dass sie sich über ihren Wunsch hinweggesetzt haben. Und das ist natürlich ein echtes Skandalon, muss ich sagen. Und ein Twist, der die Sache noch verrückter macht. Sie sagt, sie habe von dem Projekt an des Buches über kritische Männlichkeit zu schreiben schon gewusst, bevor die Tat überhaupt stattgefunden hat. Also das ist wirklich eine ganz seltsame Angelegenheit. Und diese Frau, wie gesagt, völlig zu Recht wirft dem Verlag vor, dass er da tätig geworden ist und diesen Text gegen ihre wirklich zahlreichen Proteste veröffentlicht hat.
Aber Stefanie, wenn jetzt alle ihn falsch zitieren, ich auch, ich hatte gar keine Gelegenheit, da reinzugucken. Was ist das denn für ein Text? Ist das eine Erzählung, ein Essay? Was schreibt denn dieser Valentin Moritz da?
Ja, es ist eigentlich eine längliche Selbstreflexion über Männlichkeit. Also Valentin Moritz hat dem einen Rahmen gegeben. Er beschreibt, wie er mit anderen Männern das Frisbee spielt. Das ist sein Lieblingssport, bei dem er Also es geht ja, dieser Text heißt ja ein glücklicher Mensch. Und er schreibt eben, ja, besonders glücklich ist er halt, wenn er Frisbee spielt. Und da gibt es einen Jan und einen Thorsten und ihn selber. Und diese unterschiedlichen Männer verhalten sich unterschiedlich männlich. Und irgendwie dazwischen eingeflochten sind dann seine Reflexionen über diese Tat, die er in einem, ja, vermeintlich in einem Club begangen hat. Ist wahrscheinlich auch so passiert, aber es steht halt nicht in dem Text. Er hat wirklich sehr, sehr indirekt beschreibt er all das. Und reflektiert eigentlich vor allem über Täterschaft und über alle möglichen männlichen Bedürfnisse und Triebe und so weiter. Und das ist, also insofern kreist er wirklich vor allem um sich selber in diesem Text. Das ist eigentlich das Entscheidende. Er denkt wirklich über die Männlichkeit und über seine eigene Männlichkeit als solche nach. Und er, der eben ein weißer Cis-Mann ist, aus einer gut gebildeten Familie, wie ihm sowas passieren konnte.
Aber dann könnte man doch sagen, ein Mann kommt zur Einsicht und denkt kritisch, reflektierend über sich und seine Männlichkeit nach. Das tut er nicht?
Ja, also das tut er irgendwie schon und er betont auch immer wieder, nein, er hat überhaupt kein Recht, irgendwie jemandem anderen die Schuld zu geben oder seiner Mutter, die ihn falsch erzogen hat oder überhaupt die Gesellschaft, die ihn falsch erzogen hat. Nein, er will kein Selbstmitleid. Das kommt immer wieder, dieser Spruch. Aber in Wirklichkeit entsteht bei mir schon der Eindruck, dass er sich auch sehr gefällt in dieser Rolle desjenigen, der eben Täter geworden ist. Und nun ist er aber eben einer, der bereit ist, ganz offen darüber zu sprechen und das zu bereuen und so weiter. Also das ist wirklich das, was ich an diesem Text eher fürchterlich finde und unangenehm, muss
das heißt,
ich sagen. Also die Betroffene
kommt gar nicht vor,
spielt
oder was?
Überhaupt keine Rolle in diesem ganzen Text. Also ich meine, es tut ihm irgendwie, ja, er sagt natürlich schon, es tut ihm irgendwie leid und vielleicht wären sie heute auch noch befreundet, wenn das nicht passiert wäre und so weiter. Aber wie gesagt, also ich finde an diesem Text problematisch, dass er wirklich sehr selbstverliebt wirkt.
Nun weiß man jetzt aber doch sozusagen, wie dieser Text in dieses Buch kam. Also wenn es einen klaren Einspruch dieser betroffenen Frau gegeben hat, dann muss ja doch jemand entschieden haben, nein, wir veröffentlichen so. Ich meine, was hat denn die Herausgeber geritten? Hat denn der Verlag mittlerweile hier sich geäußert, auf die Vorwürfe reagiert?
Ja, der Verlag hat sich entschuldigt inzwischen und er hat auch den Druck dieses Buches natürlich gestoppt und die E-Book-Ausgabe ist nur noch ohne den Text zu lesen. Also der Verlag selber ist im Moment nicht zu erreichen. Die wollen wahrscheinlich sich erstmal sortieren und überlegen, wie sie mit der ganzen Sache umgeht. Für die ist es natürlich eine große Katastrophe. Ich habe die damals bei dem Ich war bei diesem LCB, bei der LCB-Veranstaltung hier in Berlin, präsentiert wurde. Und da waren irgendwie alle so glücklich über dieses Projekt. Und das ist natürlich für die jetzt eine Riesenkatastrophe. Aber man fragt sich wirklich, wie konnten sie das tun? Und tatsächlich habe ich auch mit zwei Autoren aus dem Buch gesprochen kurz. Also Denis Utlo, der eigentlich gerade ganz andere Dinge hat, die ihn beschäftigen, nämlich dessen Buch Vaters Meer kommt heute heraus. Aber der sagte eben auch nochmal, er hat diesen Text eben nicht gekannt, bevor er sich einverstanden erklärt hat, seinen Text in dieser Anthologie veröffentlichen zu lassen. Genauso wenig Dinscher Gütjeta, der auch in der Anthologie drin ist, hat nur seinen eigenen Text gegengelesen, aber die anderen Texte kannte er nicht. Und für beide ist entscheidend, ich habe sie jetzt einfach so einfach rausgegriffen als zwei Autoren in dieser Anthologie. Für beide ist absolut entscheidend, dass es eben nicht der Text ist, der sie stört. Das sollen die einen gut und die anderen schlecht finden, sondern tatsächlich die Tatsache, dass diese Frau, dass über den Willen dieser Frau sich hinweggesetzt worden ist. Das ist für die eben das Entscheidende. Und darum haben sie halt zu diesem Boykott aufgerufen, von dem ja vorhin auch schon die Rede war.
Und diese Frage werden wir weiter stellen. Und ich hoffe, wir bekommen Antworten drauf. Der Fall, der Skandal über Oh Boy, die Anthologie. Wir berichten natürlich, was sich weiter tut. Dankeschön, Stefanie von Oppen.